Danke. Ich freue mich, euch zu sehen. Und bevor wir starten, würde ich gern kurz beten. Betet ihr mit mir zusammen? Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir heute Morgen gemeinsam dich feiern dürfen, dass wir dich anbeten durften und dürfen, dass du da bist durch deinen Geist. Das ist das größte Geschenk. Das ist unfassbar gut. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du einfach ja, tust, was dir gefällt. Ich habe ein Skript, du darfst es über den Haufen schmeißen, du darfst ja, mir deine Gedanken geben, wenn sie denn davon abweichen. Ich will ja, dich hören, das sagen, was auf deinem Herzen ist. Ich bete für jeden, dass er dich hört, durch das, was ich sage und auch durch das, was ich überhaupt nicht sage, sondern weil du persönlich Herzen begegnest. Dafür glaube ich dir auch und dafür feiere und preise ich dich, Gott. Danke, dass du uns immer mehr zeigst, wie du bist, wie sehr dein Herz für uns schlägt und uns einfach ja, den nächsten Schritt jedem ganz persönlich zeigst. Was ist dran? Was nehme ich heute mit? Was empfange ich heute von dir? Ich bete für jeden hier vor Ort, für alle Menschen zu Hause und auch für jeden, der das Video irgendwann ansieht. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Gegenwart, für deinen Herzschlag. Amen. Ja, die Predigt heute wird sehr kurz, weil die zweite Hälfte der Predigtzeit möchte ich für ein Interview nutzen. Darum stehen die zwei Stühle da. Wir hatten gestern ein fantastisches Seminar mit unserer Freundin Jana Schwarz. Die war lange Zeit Teil unserer Gemeindefamilie und Gott hat eine ganz besondere Berufung auf die Menschen zu dienen und Menschen auszubilden, im gleichen Bereich zu dienen. Ja, innere Heilung, seelisch gesund werden. Und das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und wenn wir schlau sind, auch in unseren Gemeinden, weil es ist genauso wichtig, wie für den Körper gesund zu sein, für den inneren Menschen. Das ist miteinander connected, das kann man gar nicht auseinander dividieren. Ein paar Leute haben mich heute Morgen gefragt, ist das aufgezeichnet worden? Ich habe gesagt, nee. Aber wenn ich weiß, dass es euch so brennend interessiert, dann sollten wir noch mal was machen. Ich glaube, das mit der Aufzeichnung, wir hatten auch das Gespräch, werden wir dann mehr ins Auge fassen. Ist immer gut, Feedback ist immer super, Rückmeldung ist gut. Es ist aufgezeichnet. Hey, surprise, surprise. Gut, jetzt habe ich eine Information öffentlich bekommen. Das setzt mich überhaupt nicht unter Druck jetzt. Okay, wir sprechen mal und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch eine E-Mail an, seminar@. Ich weiß, ich habe viele E-Mail-Adressen. Jede dient einem mehr oder weniger einem Zweck. Und es hilft mir, meine Sachen ein bisschen mehr zu sortieren. Wenn du dazu was schreiben willst, würde ich gerne gucken. Interessiert mich, wann ist das nächste Seminar mit Jana? Schreib mir an seminar@cclm.de und dann denken wir mal darüber nach. Und hab Geduld mit meiner Antwort. Ich bin fleißig, aber ich habe bald auch Urlaub. Also sei einfach geduldig und vertraue dem Herrn. Okay. Ja. Die Predigt für heute Morgen habe ich genannt, wie ich Gott gehört habe. Ich habe nicht geplant, mit einem wattierten Ohr dabei vorne zu stehen. Und damit die Fragen, die ich schon vielfach beantwortet habe, jetzt mit einem Mal beantwortet sind. Nein, ich habe keine Schmerzen. Ich war bei einer fantastischen Ohrenärztin, die hat mir das Ohr durchgeblasen. Das war nicht ganz, war nicht alles schick. Aber wenn die mir die Watte morgen zieht, kann ich wieder super hören. Also Ohr ist fein. Im Gespräch, wenn du links vor mir stehst, musst du heute ein bisschen lauter werden. Und ansonsten ist alles gut. Und ja, ich bin dankbar für Ärzte. Manchmal sind die einfach der Weg. Aber preis dem Herrn, wir glauben auch an Heilung. Ja. Gut, also zum Thema Ohren. Will ich auch wirklich einsteigen? Habe ich nicht gewusst, dass ich die Predigt geschrieben habe. Ohren sind wichtige Teile unseres Körpers und ich kann dir bezeugen, es ist sehr irritierend, wenn sie eingeschränkt funktionieren oder wenn da was verstopft ist. Schon mal erlebt? Also viele, die mich sehen, sagen, ja, hatte ich auch. Ja, warum hat die dann das gemacht? Ja, hatte ich auch. Also ich habe mich dann sehr verstanden gefühlt und jetzt bin ich die Tage von in Heißenbach von meinem Zuhause zu dem Raum, den die Gemeinde gemietet hat, wo ich viel Beratung und Sachen mache. Das sind 100 Schritte, ne? Also für mich vielleicht 130 Schritte, also 100 Bernschritte und wahrscheinlich 130 Iris-Schritte. Und dann habe ich auch einen Mann getroffen, den habe ich 3 Jahre nicht gesehen. Und dann hat er gesagt, Also dann stand ich auf der Straße, war das auch unser Thema. Ohren sind wichtig und er hatte das auch, sagte, ja, ich war auch beim Ohrenarzt. Ja, genau. Das hat... Und dann jeder gibt mir noch seine Information. Also ich werde zum Ohrenprofi diese Tage, weil alle, die es auch hatten, die erzählen mir, bei mir war das so. Und wenn du nach dem Duschen da warme Luft reinmachst und der Gehörgang immer trocken bleibt, dann passiert das nicht mehr. Also für dich heute noch medizinische Informationen on top. Vielleicht kennst du den Ausdruck, leih mir mal dein Ohr. Ne? Das ist also auch unter uns so, wenn du mit deinem Ehepartner, hast du mal ein Ohr für mich? So, das ist so ein Spruch, der sagt metaphorisch, ich hätte gerne deine volle Aufmerksamkeit und das, was ich dir als nächstes sage, ist wichtig. Also das meine ich, wenn ich zum Bernd oder zu jemandem sage, hast du mal ein Ohr für mich oder leih mir mal dein Ohr. Tatsächlich habe ich gefunden, dass es in der Bibel auch ganz oft steht, was ich immer total spannend finde. Der Erste, der das gesagt hat, also ich habe das sozusagen gebibelgoogelt in meiner elektronischen Bibel, das war der Bileam, der sagte das zu Moabiter König Balak, leih mir dein Ohr. Genau, dann kennen wir andere Sprüche, die fielen mir ein. Auf dem Ohr bin ich taub. Was sagt jemand, der das, was meint jemand, der das sagt? Was ist die Metapher, auf dem Ohr bin ich taub? Will ich nichts hören zu, Thema abgeschlossen, meine Meinung steht fest, brauchst mir gar nicht mitkommen. Hier bin ich nicht belehrbar, hier bin ich verhärtet, ist jetzt die ehrlichere Art wahrscheinlich das zu sagen. Da schenke ich dir keine Aufmerksamkeit für. Oder habt ihr noch einen anderen Ausdruck, auf dem Ohr bin ich taub? In einem Erziehungsbuch, ich habe viele Erziehungsbücher gelesen, mittlerweile habe ich damit aufgehört, weil es ist rum. Und in einem Buch fand ich dann den Begriff, dass man muttertaub sein kann. Das bedeutet, wenn man als Mutter sehr häufig etwas zu einem Kind sagt, dass das Kind das dann irgendwann nicht mehr hört. Die akustischen Wellen sind noch da, aber es ist wie, auf dem Ohr bin ich taub. Räum dein Zimmer auf. So was zum Beispiel. Alternativ zu dem könnte man auch sagen, hier rein, da raus. Weißt du, das geht bei mir, hier rein, da raus. Bedeutet, ich höre die Information wohl, aber ich mache damit nichts und es ist mir auch schnutzegal, es interessiert mich nicht, ich habe eine andere Meinung, ich bin dagegen, weiß ich nicht, renitent oder wie auch immer. Dann habe ich kurz aufgeschrieben und dann meinen Irrtum bemerkt, hast du Tomaten auf den Ohren, aber es heißt, hast du Tomaten auf den Augen. Das ist dann das andere Sinnesorgan und die gleiche Metapher. Es ist eigentlich offensichtlich, aber du nimmst es nicht wahr. Ja, und dann habe ich ein Zitat von Goethe gefunden, für die, die gerne ein bisschen Bildung mitnehmen möchten. Johann Wolfgang von Goethe, es hört doch jeder nur, was er versteht. Ne? Also Kommunikation. Ich weiß, neulich habe ich ein Video gezeigt von Susans Lied, Rise Up, People of Faith heißt es, gell? Genau, also Volk des Glaubens steht auf, das fand ich so cool. Und danach habe ich den Julian und den Firas geholt, ihre Ansage fürs One-to-One zu machen. Und ich habe zwei Menschen getroffen, die fest davon überzeugt waren, dass ihr das Video gemacht habt. Ihr habt mit dem Video nichts zu tun. Das hat die Susan mit irgendjemand anderen ganz alleine oder in Kooperation mit jemandem, die ist nämlich auch super fit technisch. Und alle dachten, ich habe das connected, weil ihr das Video gemacht habt. Und dann dachte ich, Kommunikation in der Gemeinde ist genauso faszinierend wie in der Ehe. Es läuft nicht immer. Also ich wollte einfach die Message unterstreichen. Und das Lied hat mich halt an dem Morgen, ich hatte den Eindruck, wir sollen das Lied hören und zweimal das gleiche hören. Hey Leute, steht auf, ihr habt was zu sagen, seid Salz und Licht, werdet sichtbar in der Gesellschaft. Das war eigentlich so, was ich unterstreichen wollte und... Aber ja, jetzt habt ihr ein paar bisschen Ehre. Also man hat es euch zugetraut und mit Sicherheit könnt ihr tolle Videos und macht ihr tolle Videos. Also das ist außer Frage. Okay, ja. Gottes Stimme zu hören ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was ein Christ lernen sollte. Weil alles, was du danach lebst und erlebst mit Gott, hängt ja davon ab, ob du in Kommunikation mit ihm bist. Und das spannendste Gespräch, was du führen kannst, nicht mit mir, man kann mit mir spannende Gespräche führen oder mit Bernd, sondern das spannendste Gespräch, was du führen kannst, ist das mit Gott. Das ist wirklich, das ist außer Frage. Gott ist die faszinierendste Person und es gibt so viel zu entdecken. Und immer dann, wenn du denkst, du hast das letzte Puzzlestück gefunden für dein Bild von Gott, dann weißt du,
Du bist ganz weit davon entfernt, dass du es gefunden hast. Immer dann, wenn du denkst, du hast deinen Ehepartner verstanden oder du weißt, wie Männer ticken als Frau. Surprise, surprise. Nee, und umgekehrt genauso. Wir sind diesen Sommer, traue mich die Zahl fast nicht zu sagen, 36 Jahre verheiratet. 36 Jahre mit dem schönsten, besten und coolsten Mann auf Erden. Tut mir leid für den Rest von euch. Und ich weiß schon ziemlich, wie er tickt und ich kenne ihn wirklich gut. Aber manchmal denke ich, er denkt so anders, seine Denkstruktur, seine Art ist so anders und es ist immer wieder spannend herauszufinden, ja, dass da doch Neues hervorkommt. Und so ist es bei Gott auch. Und ich habe uns ein paar Bibelstellen mitgebracht, aber das ist eigentlich nur die Einleitung. Und dann habe ich, das war wie so ein spontaner Download. Und wenn das so spontan fließt, dann ist es meistens der Herr. Also so erlebe ich das. So gar nicht, also gar nicht mal, wenn ich mich hinsetze, ich will jetzt eine Predigt schreiben und der Computer starrt mich an und ich starre zurück. So funktioniert das gar nicht, sondern die Ideen kommen irgendwann. Und klug ist, wer immer, also in meinem Fall, was Digitales dabei hat, habe ich eigentlich immer. Und dann schreibe ich mir nur so ein Stichwort oder einen Begriff auf und füge ich das dazu. Und wenn dann die Predigt drankommt, dann im Bullet Journal für alle, die gerne planen, kommt dann eine Übersicht, was könnte wann passen, wann kann ich eine Serie draus machen, weil ich oft nacheinander eingeteilt bin. Und dann kommt das so richtig in Gang. Und diese Predigt, die habe ich eigentlich Freitagnacht so in einer Stunde fertig gemacht und habe nur den Download, den ich spontan hatte, verarbeitet. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ein paar Geschichten aus meinem Leben, wie ich Gott gehört habe. Nicht, weil es um mich geht, sondern weil es euch vielleicht hilft, den Transfer zu kriegen. Ah, Moment mal, das kenne ich, das war bei mir so ähnlich. War Gott bei mir, versteht ihr? Damit ihr so ein bisschen auch die Breite der Art, wie Gott spricht. Der funkt nicht nur auf einem Kanal. Der ist auch sehr, sehr überraschend. Und das zu entdecken, ist eines der spannendsten Abenteuer überhaupt. Und ja. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du mindestens einmal Gott gehört. Also nach meinem Verständnis musst du Gott gehört haben, um dich zu bekehren, um eine Entscheidung für Gott zu treffen. So, es gab einen Punkt in deinem Leben, vielleicht hat jemand dir von Jesus erzählt, der dir nahesteht, vielleicht warst du auf einer Großveranstaltung, vielleicht hast du privat die Bibel gelesen, ein Buch in der Hand gehabt. Es gibt ganz verschiedene Wege, wie Menschen zu Gott kommen. Meistens hat ein anderer Mensch damit was zu tun. Aber es gab dann so dieser Moment, wo in dir deine Perspektive sich vielleicht ändert, dir, wir haben heute viel über Licht gesungen, eine Lampe anging und du dachtest, boah, jetzt wird mir's klar. Also bei mir war das so. Es kam so dieser Aha-Moment, dieses, das wird so sein morgen Nachmittag, wenn die mir die Watte aus dem Ohr zieht. Wisst ihr, und ich denke, oh, jetzt wird's klarer da, was da so ankommt. Also das ist der Moment gewesen, genau, lass uns doch bei der lustigen Metapher bleiben, wo Jesus dir die Watte aus den Ohren gezogen hat und du seine Stimme gehört hast und du dachtest, ey, das ist, ich glaube, das war jetzt Gott. Der hat irgendwie, da kam was rüber. Ja. Und bei mir war das im Juni 1988 und mein Freund war in Israel, kam völlig, also der nach Israel geflogen ist, kam nie zurück. Zurück kam einer, der genauso aussah, aber anders drauf war. Preis sei Gott. Also, es wurde immer besser. Und dann hat er mir eine Halskette geschenkt, wisst ihr schon, wenn er schon öfter hier war. Die war schön. Und eine Bibel. Ah ja, gut, wenn man verliebt ist, dann nimmt man auch eine Bibel. Ne? Die hatte immer in Holz, ich glaube, Jerusalemer, weiß ich nicht, Akazie oder Zeder oder keine Ahnung, vielleicht zeige ich dir mal einem von den Rangern, die kennen ja die Bäume und so. Ölbaum könnte auch sein, da ist dann so ein Kreuz eingraviert und naja, dachte ich, wenn er sagt, lese mal, dann lese ich halt. Habe ich gelesen, habe ich schon mal gemacht. mit einer alten Familienbibel in dieser furchtbar altdeutschen Schrift, die man kaum lesen kann. Ich war so religiös, voller Vorsätze, hab dann da über meine Urahnen, wo dann die Geburten und die Hochzeiten, kennt ihr solche Familienbibel von früher, eingetragen waren. Und dann habe ich angefangen bei 1. Mose. Das ist total cool, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen im Alten Testament bei 1. Mose. Da fliegen dir die Brücken um die Ohren und du denkst so, echt jetzt? Und ja, dann hat man mir ja gesagt, Johannesevangelium. Also habe ich in meiner Israel-Holzbibel dann im Johannesevangelium angefangen. Und ganz lang ist nichts passiert. Ich habe dann gelesen, weil ich verliebt war. Und der Mensch, der mir das gegeben hat, der war mir wichtig. Und darum habe ich es gemacht. Und dann kam dieser Moment, wo Jesus mir die Watte aus den Ohren gezogen hat. Und das war in Johannes 15, Vers 18. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so denkt daran, dass ihr mich vor euch gehasst hat. Und ich war noch 14, war kurz vor meinem 15. Geburtstag an dem Junitag, weiß nicht mehr welcher es war. Und ich hatte kein schlimmes Leben. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Klar, alle Eltern machen Sachen nicht optimal oder es fehlt dir irgendwas, aber für Selbstmitleid war da eigentlich nicht viel objektiv Platz im Rückblick betrachtet. Aber ich war voller Selbstmitleid. Ich war der wichtigste Mensch auf Erden. Ich war der Nabel der Welt. Ich war das ärmste Teenager-Mädchen im ganzen Umkreis. Keiner verstand mich. Keiner hat mich richtig geliebt. Aufgeblasen bis zum Anschlag. Und voller Stolz. Und nur mich gesehen, sehr selbstzentriert. Vielleicht ist das auch normal. Das ist die Gehirnentwicklung in der Teenagerzeit, da sprechen wir heute nicht drüber, aber es wäre mal ein Thema. Ich weiß, da baut sich noch was zusammen. Und wenn dein Kind keine Empathie hat für dich als Elternteil, dann warte. Warte. Es könnte sich ändern. Und dieser Satz, der hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist ja was Besonderes, weil den Satz lesen heute vielleicht ganz viele, die Christen auf der Welt, die gerade Johannes 15 lesen, warum auch immer. Aber dass der Satz einschlägt wie eine Bombe, das hat ja etwas mit dem Heiligen Geist zu tun, der diesen Satz mir lebendig gemacht hat. Und was er mir gesagt hat an diesem Tag, war, Gott weiß, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu sein. Gott weiß, wie es sich anfühlt, wenn Menschen jemanden hassen. Und tatsächlich habe ich das nur in sehr milder Form kennengelernt. Ablehnung in der Schule. Wenn ich jetzt an der Stelle erzähle, ich war immer die, die man im Sportteam nicht haben wollte. Kennt ihr das? Darf man das heute noch? Wahrscheinlich ist es heute verboten, dass man so Teams bildet und die dann wählen. Ne? Der eine von der Mannschaft sagt dann, ich will den, der andere wählt dann, ich will die. Und ich dachte immer, ich habe das gehasst, weil ich stand immer am Schluss da. Mich wollte halt keiner. Bei der Verabschiedung, als das letzte Mal in der Predigt gesagt hat, hat er gesagt, ich hätte dich sofort genommen. Also die Gemeinde ist total lieb und tröst. Ich bin drüber weg, also du musst es mir nicht sagen. Und du hättest mich bestimmt nicht genommen, weil um mit mir sportlich zu gewinnen, also wenn Gewinnen dein Ziel war, das war auch ganz objektiv nicht schlau, dann mich zu wählen. Ich war die Kleinste und nicht sehr selbstbewusst. Das hat dem Team nicht so viel gebracht, außer vielleicht soziale Anerkennung oder eine Sonnenblume in als du wirst dann geehrt. Ich find's lustig. Danke für alle, die mitlachen. Ja, also das war so meine Identität. Versteht ihr? Ich bin die Abgelehnte, nicht verstanden. Ich bin super wichtig, keiner hat es gemerkt. Denen zeige ich es allen, den Bonzenkindern. Ich kann auch Abi machen, mein Vater hat keinen Beruf gelernt. Ich zeige es euch. Habe ich auch gemacht. Gott hat dafür gesorgt. Also denke ich mal, dass ich nur die Zweitbeste wurde und nicht geehrt wurde. Das war super. Ich bin durch die Theorieprüfung beim Führerschein gefallen, voller Stolz. Ich dachte, ich kann eh alles. Also ich bin halt schlau. So, das. Dankeschön. Aber es ist dumm, sich für schlau zu halten. Also auf gewisse Weise. Unbelehrbar zu sein und selbstzentriert zu sein, das ist nicht geistlich. Und was ist der Anfang von Weisheit? Was sagt uns die Schrift? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und ein menschenzentriertes oder ein gottzentriertes Weltbild führt dich immer in die Irre. Du brauchst den richtigen Mittelpunkt. Ich habe bei uns im Esstreffen jetzt eine Andacht drüber gehalten. Ich will im Orbit um Jesus sein. Jesus ist meine Sonne. Ich will mich nicht um mich selber drehen oder um irgendwelche anderen Planeten, sondern Jesus. Und wenn ich aus der Bahn hubbel, dann will ich immer wieder meine Gravitation von Jesus spüren und auf sie antworten. Ja. Und dann sitze ich da in meinem Bett im Kinderzimmer mit der Bibel auf dem Schoß, also in meinem Jugendzimmer. Jugendzimmer klingt besser. Und weine und lese diesen Satz. Und ich fange an zu verstehen, warum? Warum das Kreuz? Wir waren evangelisch, landeskirchlich und es gibt wundervolle Christen, wiedergeborene Menschen in dieser Kirche, das weiß ich. Überall, scheinbar nur da, nicht da, wo ich halt war. Da war das nicht so. Und ich wäre getauft, also als Säugling getauft und konfirmiert in die Hölle gefahren. Das ist einfach die eiskalte Wahrheit. Bis an dem Tag, als Jesus mir die Watte aus den Ohren zog und ich verstanden habe, dass er für mich gestorben ist. Das war das erste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, Gott spricht zu mir. Er überführt mich von Schuld. Er zeigt mir, das dachte ich damals, was für eine dumme Kuh ich war mit meinem Selbstmitleid, mit dieser Haltung. Also diese Haltung war dumm. Und wie sehr er mich liebt. Ich habe verstanden, dass Gottes Sohn für mich gestorben ist. Ein Bruchteil einer Sekunde gingen alle Lichter an und mein Leben hat sich für immer verändert. Ich habe nicht gebetet. Ich war die Stille, ich war die, ihr müsst die Geschichten halt immer wieder anhören, ich habe ja keine anderen. Mein Englischlehrer in der Mittelstufe hat die beste Englischarbeit zurückgegeben, also hat die Arbeiten ausgesetzt, darf man wahrscheinlich heute auch nicht mehr, dass die anderen wissen, was da ist, egal. Damals war das halt noch so. Und dann hat er die beste Arbeit zurückgegeben und hat er meinen Namen vorgelesen. Er hat gesagt, er saß zu Hause am Korrigieren, coole Arbeit, aber wer in aller Welt ist das eigentlich hier? Der hat mich nicht gekannt, weil ich halt nie was gesagt habe. wie komme ich jetzt da drauf? Deswegen habe ich nicht gebetet. Genau, weil, ne, also ich habe nur reagiert, ich habe aufgenommen und reagiert. Das ist halt das, was mich geprägt hat. Irgendwann habe ich auch gelernt, mit Gott zu sprechen. Das war für mich neu, bei anderen ist es vielleicht umgekehrt. Und beides ist faszinierend. Und ich weiß, dass ich in diesem Moment, die Bibel nennt das, die neue Geburt erlebt habe. Ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, werde ich bei Jesus sein. Und der nächste Gottesdienst, den ich dann in Karlsruhe besucht habe, ich wusste, wie das da läuft. Ich wusste, die machen am Ende einen Aufruf. Und ich habe mich die ganzen 2 Stunden im Auto darauf gefreut, nach vorne zu gehen und offiziell zu sagen, Gott, heute weihe ich dir mein Leben. Ich will dir gehören, ich will mit dir gehen. Wie hat Gott zu mir geredet? Durch die Bibel. Vorausgegangen ist, ich habe sie gelesen. Und kombiniert damit, dass Gott mir diesen Vers lebendig gemacht hat, dass der Heilige Geist das macht. Das Coole ist beim Bibellesen, anders als bei den meisten anderen Büchern, kannst du zu dem Autor, bevor du sie aufschlägst, sagen, Herr, ich würde gern deine Stimme hören, ich würde gern heute was mitnehmen für mich. Also, ja, mach das. Geh mit dieser Erwartung rein. Und es ist nicht jeden Tag, ich heule auch nicht jeden Tag beim Bibellesen. Heute Morgen habe ich nur festgestellt, heute war Hiob dran, dass Hiob von Adam wusste. War das, was mir heute Morgen aufgefallen ist. Fand ich total interessant, dass er vom Sündenfall wusste und von Adam schrieb. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Fand ich spannende Information. Also das ist ein Weg, wie Gott redet und ein Weg, wie er sehr gerne redet. Durch die Bibel. Okay, eins schaffe ich noch und dann gehen wir zum Interview. Und dann muss ich mich jetzt, glaube ich, umentscheiden, weil ich wollte eine schöne Überleitung machen zu dem Interview mit dir. Jetzt habe ich die Wahl zwischen 2. Ich nehme mal das erste. Geschichte habe ich auch schon erzählt. Das war dann gut 8 Jahre später, im August 1997, sind der Bernd und ich zur Stiftung Schleife nach Winterthur gefahren und haben an einer Konferenz teilgenommen. Weiß nicht mehr, wie die hieß. Da waren relativ prominente amerikanische Propheten da. Heute wissen wir, dass einer davon ein Fake-Prophet war. Deswegen ist es ein guter Grund zum Kurs, die Kunst Gott zu hören, zu kommen, zu wissen, wie gehe ich denn damit um, wenn einer kommt oder behauptet, er hat für dich von Gott gehört. Weil der ist nicht dafür verantwortlich, was du damit machst, sondern du. Und die Bibel sagt, du sollst es prüfen. Und wie prüft man das? Das ist eine der Dinge, die du lernst. Und du kriegst das coole Buch. Ich habe es extra nochmal mitgebracht am Kurs. Also, ja. Ja, alles auf Deutsch. Serviert. Und der Stefan, der hat in einer Mega-Fleißarbeit alle Fehler gefunden, die ich drin habe. Und das heißt, du kriegst die verbesserte Variante. Ja. Es ist gut, selber Gott zu hören und mündig zu sein und zu wissen, wie gehe ich mit Dingen um, die mir entgegenkommen, in Predigten und auch durch solche persönlichen Worte, wo Leute sagen, es war Gott. Du musst nämlich für dich rausfinden, ob das wirklich Gott war. Ob du da ein Echo drauf hast, ob du damit was machst oder ob du das ins Regal stellst und vielleicht sogar auch wegwirfst. In dieser Konferenz Winterthur Schweiz sind Bernd und ich in einen Workshop gegangen. Ist ja manchmal so in Konferenzen, da teilen sich dann nachmittags die Sessions so ein bisschen auf, in kleinere Sessions in verschiedenen Räumen. Und das war einer, da ging es um körperliche Heilung und der Sprecher damals war Christoph Heselbart. Vielleicht hast du mal ein Buch von ihm gelesen, er ist zum Herrn gegangen. Der hat auch fantastische Dinge dem Leib Christi geschenkt und hat mich auch sehr gesegnet, seine Bücher zu lesen und auch ihn damals zu erleben. Und dieser Workshop startete mit einer Lobpreiszeit und in dieser Lobpreiszeit hat Gott zu mir geredet. Und manchmal redet Gott auch ohne Worte. Das ist nicht einfach zu erklären, was mit mir passiert ist. Aber damals waren wir 7 Jahre verheiratet. Vor der Hochzeit hatten wir nicht so coole Ehevorbereitungskurse, wie wir die in der Gemeinde haben. Wir haben uns noch beschimpft am Anfang, oder ich habe den Bernd jedenfalls beschimpft und er ist immer weggefahren. Und also das müsst ihr alles nicht machen, wenn ihr coole Ehevorbereitung machen könnt. Könnt ihr auf einem anderen Level starten. Vielleicht seid ihr auch schon so in Selbstlosigkeit gebadet, dass das total easy geht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war klar, wir wollen Kinder, aber an einem Punkt, nachdem wir verheiratet waren, hat die Falle zugeschnappt und ich dachte, nee Bernd, eigentlich will ich keine Kinder. Mutter sein erscheint mir äußerst unattraktiv und mein Herz war ziemlich, also ich hatte so ein paar innere Knoten und ein paar innere Abwehrdinger, ein paar Sachen, die ich uncool fand am Mutter sein und die mich abgeschreckt haben. Und dann haben wir uns furchtbar gezofft und naja gut, das war jetzt schon ein bisschen eine verzwickte Situation. Und ich bin nicht mit dem Ding dahin gefahren, aber ich bin dann in dieser Lobpreiszeit von Gott so berührt worden. Ich habe wieder geweint. Also man weint nicht immer, wenn Gott redet, aber oft können Tränen ein Indiz dafür sein. Es gibt viele Gründe, warum man weint, aber manchmal ist es so, dass auch die emotionale Berührung dann zu Tränen führt. Und in dieser Lobpreiszeit war das tatsächlich auch so. Und Gott hat mein Herz, ich kann dir nicht sagen, wie, ich habe auch nichts gebetet. Das war so eine starke Gegenwart Gottes und ich habe gespürt, hier in mir drin baut er gerade was um, in meinem Wollen, in meinem Denken. Und es war völlig anders. Und dann, nach dem Workshop, habe ich zum Bernd gesagt, das wäre jetzt okay für mich mit dem Kinderkriegen. Der hat sich gefreut wie ein Bär. Er mochte Kinder schon immer, er hat unsere Patentöchter so verwöhnt und Papa sein geübt und hat seine ganze verspielte Art ausleben können mit Kindern. Und dann war er begeistert, habe gesagt, gib mir noch einen Monat, dass ich mich so drauf einstellen kann. So als Disc-S-Typ braucht man auch, man muss sich auf Dinge auch einstellen können. Und dann kam die Frau, die uns zu Großeltern gemacht hat, 9 Monate oder 10 Monate dann nach der Konferenz auf die Welt, preis der Gott, für seine Gnade. Ja, Punkt. Was hat Gott gemacht? Er hat mich innerlich geheilt. Ohne Iana. Ich weiß gar nicht, was er selber noch ein Kind. Ohne Diana, ohne irgendeinen Therapeuten, Also das kann, versteht ihr, das heißt nicht, dass das immer so ist, aber es ist eine Möglichkeit, wie Gott handelt. Und er hat mein Leben wieder an einem Lebensbereich völlig verwandelt mit seiner Güte. Und ich bin so dankbar, Kinder haben zu dürfen. Es ist ein großes Geschenk. Und wenn du keine hast oder haben kannst, dann finde Familien, wo du dich einbringen kannst und unterstütze sie. Wir haben gestern gehört, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ist wahr. Und wenn du Mutter bist oder Vater bist, dann feier das. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, eigene Kinder haben zu dürfen. Ja, auch an den Tagen, wo du sie auf den Mond schießen möchtest, denke daran, es ist schön, Kinder zu haben, und es wird wieder schön. Amen. Liebe Jana, darf ich dich einladen, mir Gesellschaft zu leisten? Und wir wollen ein bisschen ins Gespräch miteinander kommen und starten so ein bisschen da mit dem Platz, wo ich jetzt gelandet bin. Ja. Also du warst für mich schon immer ein ganz spannender Mensch und ich konnte an irgendeinem Punkt Gottes Berufung auf deinem Leben sehen. Und das ist so was Besonderes. Und ich feiere das so, egal welche Berufung ein Mensch hat, wenn man das so miterlebt, auch teils im Mentoring, wo ich jetzt Leute begleite, zu erleben. zu erleben, wie Gott einen Menschen zum Blühen bringt und andere segnet, dadurch, dass er in seiner Aufgabe einfach unterwegs ist. Und so war und ist es auch bei dir. Und ich wollte dich gerade in meine feste Leiterkleingruppe holen und dann bist du weggezogen. Das war so das Ende unserer Geschichte vor Ort. Aber es war die Handschrift Gottes, auch wenn manches unverständlich war. Und jetzt bist du schon ein paar Mal umgezogen und hast eine spannende Reise durch Weiterbildung, Studium, Studien gemacht. Und meine Bitte wäre an dich zuallererst, stell dich kurz vor und bring uns ein paar Punkte und lass dich einfach leiten. Genau, was du erzählst.
Ja, genau. Ich bin Jana. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ich bin von meiner Art her eigentlich erstmal eine stille Beobachterin gewesen, so würde ich es nennen. Ich habe am Anfang nicht viel gesagt.
Ach ja.
Genau, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Es hat eine Weile gedauert, bis ich hörbar und sichtbar geworden bin. Ich musste mich auch erstmal ein bisschen sortieren und sortiere mich immer noch ein Stück weit. Das ist auch gut so. Ich bin ja Therapeutin und habe eine Praxis in Duisburg, also wohne in Mürs. Die Praxis ist in Duisburg, genau in diesem Drei-Städte-Eck. Duisburg, Krefeld, Mürs. Das ist eine Praxis für christliche psychologische Beratung und Seelsorge. Und auf meiner Reise habe ich ein paar Sachen gelernt, die nützlich sind und nicht so nützlich sind. Und das gebe ich gerne weiter und trage das, was ich erfahren durfte und mit dem Trost, mit dem ich getröstet wurde, hinaus in dieser Welt, diene Menschen oder versuche Gott nicht zu sehr im Weg zu stehen oder mache Seminare in Gemeinden wie hier. Genau. Ich mag grün und meine kleine Hamsterdame. So, Fun Fact am Rand.
Sehr gut. Und neben der Praxis unterrichtest du auch Menschen, die in Therapie anderen wiederum den.
Ja. Ja, ich bin an einer Schule mit angestellt und unterrichte Therapeuten noch mit auf ihrem Weg in ihre therapeutische Persönlichkeit. Sehr spannender Weg. Genau, das mache ich auch.
Ja, sehr cool. Und wenn man mehr über dich wissen möchte oder sehen möchte, was du so machst, kann man auf deine Webseite gucken.
Dürfen, ja, können wir die? Das ist am einfachsten, genau. Ja. www.lebensraumpraxis-duisburg.de. Genau. Genau. Wer da sich ein bisschen mehr interessiert oder
richtig, für. Genau. Ja. Sehr cool. Da kann man lesen, was du alles gemacht hast und was du anbietest. Und genau, die vielleicht das Seminar gestern verpasst haben, vielleicht können die nachreisen in eine andere Gemeinde oder genau, das wäre zum Beispiel ein Gedanke. Ja, vielen Dank. Wir haben vor kurzem eine Schulung bekommen oder einige aus unserer Gemeindefamilie, um Mentoren für andere zu sein. Da geht es ja mehr so um das Fördern von Gaben, von Talenten, vom Entdecken, was habe ich denn vielleicht für eine Berufung, was habe ich da so für einen roten Faden in meinem Leben. Und an dem Abend hat
der Bernd oder einer der Teilnehmer, das weiß ich nicht mehr, gesagt oder gefragt, wie würde oder wie könnte Deutschland aussehen, wenn jeder Mensch Zugang zu einem solchen Mentoring-Prozess hätte, individuell gefördert würde. Und dann haben wir so ein bisschen geträumt und überlegt, dass es ein cooles Tool ist, um Menschen zu segnen, auch den Sinn, also den praktischen Sinn im Tun für ihr Leben zu entdecken. Und dann dachte ich, was würdest du wohl darauf antworten, wenn ich sagen würde, Jana, wie könnte Deutschland aussehen, wenn jeder Zugang hätte zu den Tools für den seelischen Gesundungsprozess, innere Heilungsprozess, wie wir es nennen, wie würde das unsere Gesellschaft und unser Land verändern? Magst du so ein bisschen mit uns rumspinnen?
Ein bisschen rumträumen, ja. Ich glaube, das Erste, wir haben Zugang. Das ist uns oft nicht bewusst. Ja? Als ich hier in der Gemeinde war, war Bernd jemand, der gesagt hat, wir können uns auch stille Mentoren suchen. Hatte berichtet von vielen Menschen, die ihn inspiriert haben und von Büchern, die er gelesen hat. Und das war für mich damals total hilfreich, weil ich musste noch nicht zu viel in Beziehung gehen. Mhm. Ich konnte erst mal teilhaben, ohne dass schon ja, Beziehungen wieder hergestellt sein musste. Mhm. Mhm. Es ist zugänglich. Die Frage ist nur, wo finde ich das? Was brauche ich eigentlich? Und ich glaube, wir sind oft nicht so geübt, was die seelischen Prozesse angeht. Also wir haben gestern uns darüber ausgetauscht, dass es viel leichter ist, einen Arzt für einen bestimmten Spezialbereich zu finden, der mich körperlich unterstützt. Und seelisch ist es auch so eine Sache. Da gibt es viel weniger Menschen. Viele denken sofort an Psychotherapie. Bekanntlicherweise sind die Plätze schwierig zu kriegen. Und das ist auch gar nicht immer das, was passen würde. Manche würden ganz andere Sachen vielleicht viel mehr profitieren. Und wir vergessen auch, wir wissen oft gar nicht, woran erkenne ich denn, dass es hilfreich ist oder nicht. Denn nicht alles, was da angeboten wird, ist nützlich. Mhm. Manchmal sogar schädlich. Und ich muss das eine von dem anderen unterscheiden können. Und rausfinden, was brauche ich eigentlich, was ist mein Verlangen, was suche ich, und das muss passen. Mhm. Und da ist oft weniger schnell eine Idee da, als wenn ich weiß, okay, ich habe was im Ohr, ist eine gute Idee, zum HNO-Arzt zu gehen. So. Ne? Da habe ich schneller eine Idee, als zu sagen, oh, irgendwie geht es mir nicht gut, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Das zu untersuchen fällt schwer, der Zugang ist aber da. Es ist vieles möglich herauszufinden. Mhm. Ich muss noch wissen, wo ich suche.
Mhm. Okay, dann lass mich die Frage anders formulieren, damit ich dahin komme, wo ich eigentlich hin wollte. Aber du hast dich perfekt daran getastet. wie könnte das aussehen, wenn jeder wüsste, was ihm nützt und es sogar in Anspruch nehmen würde? Wenn wir flächendeckend die Erkenntnis hätten, also es gibt ja, so erlebe ich es immer noch, viele Vorurteile auch. Man geht zum Seelenklempner oder man holt sich da was, das machen nur Frauen. Oder also es ist so viel, so ein Stück weit, ist es noch fremd?
Ja, es ist fremd.
Aber wie könnte es aussehen, wenn ich entdecke, es ist gar nicht schlimm und es ist genauso oder hilfreicher wie zum Pilates zu gehen oder zum Orthopäden, wenn es Knie weh tut. Wie würde eine gesundere, seelisch gesundere Gesellschaft aussehen?
Ich glaube, es wäre gesund, wenn wir entdecken würden, dass wir eine Seele haben und wie wir mit ihr umgehen. Das heißt, es wäre identitätsstiftend. Ich wäre stabiler in meiner Identität. Ich könnte besser mit mir umgehen. Ich könnte auch leichter meine Berufung finden. Und ich könnte mithelfen, dass die Welt etwas friedlicher und gewaltfreier wäre. Mhm. Das ist so vielleicht die Quintessenz.
Ja. Mhm. Also vielleicht hätte die Polizei und die Justiz weniger zu tun an bestimmten Stellen?
Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und aber auch im Gesundheitswesen kommen wir finanziell an Grenzen. Also viele Sachen kosten sehr viel und die Finanzierung werden zum Teil auch zurückgefahren. Mhm. Und das fordert von uns mehr Selbstwirksamkeit. Mhm. Also wie bin ich denn wirksam? Mhm. Und da ist Gott jemand, der mir den Weg zeigt. Wie geht denn Heilung und Heiligung? Mhm. Gott ist derjenige, der es uns zeigt. Das ist ja nichts Neues. Mhm. Auch dieses ganze Thema Psychologie und so weiter, das ist ja nur Beobachtung der Wirklichkeit. Wer ist denn die Wahrheit? Gott selber. Vieles davon steht in der Bibel. Ich weiß noch nicht genau. Also manchmal bin ich im ersten Moment blind gewesen, weil ich nicht wusste, was ist denn gemeint? Was ist das denn für eine Bedeutung? Was sagt mir das Wort denn da? Ich konnte es nicht greifen, ich konnte es noch nicht ergreifen, aber da ist es ja alles schon.
Richtig, ja. Genau, mir ging das so, das haben wir im Gespräch auch gehabt, heute beim Frühstück, dass die Aussage, dass der Körper auch irgendwie zum inneren Menschen gehört, ich kann das nicht trennen. Ich habe das lange Zeit getrennt. Das ist immer das, was ich unterordnen muss. Und das, dann faste ich halt oder mache Sport, obwohl ich keinen Bock habe. Oder irgendwie habe ich mich so ein Stück. Und das mit hineinzunehmen. Und als ich das jetzt so anfing zu lernen und lese dann meine Bibel mit dem, für mich ist es... der Filter, das auszuklammern, ist weggefallen, denke ich auch. In Römer 12, vor Vers 2, mit dem erneuerten Sinn steht ja, gib deinen Körper, komm zuerst. Oder der Tempel des Heiligen Geistes ist ja nicht mein innerer Mensch, sondern mein Körper. In meinem Körper wohnt Gott, das ist schon... Und also ich fange an, Bibelstellen, die ich gut kenne, über die ich gepredigt habe, die ich denke, die nehme ich jetzt gerade anders wahr zum Beispiel.
Ja, genau. Nochmal ganz neue Augen und geöffnete Augen für eine Wahrheit Gottes, die da schon immer stand. Nur es zu realisieren, was es bedeutet, ist eine andere Sache.
Richtig.
Ne? Verstehen und realisieren, begreifen, ergreifen, sind zwei verschiedene paar Sachen. Und das muss ich erstmal hervorbringen.
Ja.
Und das ist Gott geschenkt. Das ist Gnade, wenn ich das erleben darf, dass meine Ohren geöffnet werden und ich sehen darf.
Ja, ja.
Da ist es.
Ja. Jetzt waren einige gestern nicht da und ich wollte dich bitten, kannst du uns als Laien auch jetzt im Interview noch mal kurz erklären, was ist eigentlich ein Trauma? Eine kurze Definition.
Ja, Trauma ist eigentlich eine Wunde, ganz knapp formuliert. Manche Erlebnisse sind herausfordernd. Wir sind weit weg von Eden, also es ist nicht immer paradiesisch auf dieser Erde. Wir haben zwar dieses Gefühl von, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, das geht doch so nicht, so geht man doch nicht miteinander um. Also wir haben ein Gespür, wenn es noch gut läuft dafür, das haut jetzt so nicht hin. Aber jenseits von Eden sind wir ja konfrontiert mit einer Welt, die sehr, nennen wir es mal vorsichtig, herausfordernd ist. Ja. Und da sind einige Erlebnisse auf vielen Lebenswegen mit dabei, die auch mal eine Wunde hinterlassen können. Sowohl eine körperliche Wunde als auch eine seelische Wunde. Und wenn ihr einen Führerschein habt, dann habt ihr wahrscheinlich alle einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und habt eine Idee, wie man ein Pflaster klebt und einen Verband anlegt oder vielleicht auch einen Druckverband. Und wenn derjenige bewusstlos ist, ist auch noch gut zu wissen, wie geht stabile Seitenlage. Die Idee, was mache ich, wenn jemand körperlich irgendwie verletzt ist, ist oft schneller da, als wenn jemand eine seelische Verletzung hat. Wobei wir dazu sagen müssen, es geht gar nicht zu trennen. Also jeder Körper hat auch eine Seele und jede Seele hat auch einen Körper. Aber wenn wir es mal so künstlich trennen, dann sind da größere Schwierigkeiten da, wenn ich überlege, wie mache ich das, wenn jemand traurig ist? Wie kann ich jemanden trösten? Wie mache ich das, wenn jemand Angst hat? Also du brauchst keine Angst zu haben, hilft ja dann nicht, weil es ist ja da. Wir haben ja ein Thema. Es zu ignorieren, macht die Sache nicht besser. Derjenige bleibt nur allein mit seinem Thema. Wie gehe ich denn mit schwierigen Erinnerungen um, die nicht einfach die Sache ruhen lassen, sondern was immer wieder auftaucht, was immer wieder ein Thema in meinem Leben ist, wie gehe ich mit Süchten um? Und da wird es oft schon schwieriger für viele zu sagen, ja, was mache ich denn dann eigentlich? So.
Ja.
Da ist oft weniger Übung da.
Ja, ja. Ich denke, das Seminar gestern hat uns ein Stück weit geholfen, Dinge zu begreifen, Zusammenhänge zu sehen und ja, so ein paar Aha-Effekte bestimmt für jeden auch mitzunehmen. Und ich finde es kostbar, auch als Gemeindefamilie in der Weise nicht ganz unkundig zu sein, ein Stück weit da reinzugehen. Ja, die Zeit geht auch mit uns beiden schneller voran, aber das macht ja nichts. Vielleicht kommst du ja wieder. vielleicht zwei Fragen noch. Also ich wiederhole die zweite auch gerne nochmal. Wie kann Gott im Heilungsprozess eine Rolle spielen? Und dann künstlerische Therapien, warum sind die besonders? Genau, warum denkst du, du bist Christin und Therapeutin, warum ist das besonders wertvoll, dass Gott mit hineinkommt?
Ich persönlich glaube, dass es gar nicht anders geht. Also Heilung, Heiligung, das ist Gott. So, das ist eher schwierig für nicht-christliche Therapeuten, wo die Erkenntnis herkommen soll. Also, was ist denn hier los? Das braucht ein geistliches Hören und das ist sehr schwierig, wenn ich das versuche, ohne Gott zu machen. Von der Seele kann ich kein Röntgenbild anfertigen. Ich muss irgendwie mich da durchmanövrieren und scheinbar habe ich erstmal auf den ersten Blick kein Röntgenbild oder ich kann mich nicht an irgendeinem Bild orientieren und sagen, hier ist irgendwas schwierig. Und ich brauche mein Gegenüber, dass es mir, wenn es gut läuft, sogar noch beschreiben kann. Und wenn Worte fehlen, dann helfen manchmal andere Wege, um etwas auszudrücken. Sei das über Tanz, sei das über was malen, sei das über Musik. Also wie viel stellt Gott zur Verfügung, um sich selber zu begegnen? Das sind Ausdrucksmittel auch der Seele, die mit einbezogen werden können. Heilung geht nicht ohne. Das heißt jetzt auch nicht, dass jeder traumatisiert ist. Das ist auch nicht. Ganz im Gegenteil. Aber wir haben Themen in dieser Welt, die relevant sind, die wichtig sind und denen wir uns stellen dürfen, damit Leib Christi wächst und zunimmt, weil in der Welt haben wir zunehmend mehr Gewalt und zunehmend mehr Schwierigkeiten und wir dürfen dem auch was entgegensetzen, nämlich Gott persönlich. Mhm. Heiligung und Heilung ist wesentlich und das ist auch das, wo Menschen danach suchen. Nur das ist nicht immer in Psychotherapie zu finden, sondern bei ihm. Und das kann zusammenkommen und das kann nützlich sein, muss es aber auch nicht. Mhm. Ja. Kein spannend. Automatismus.
Spannend. Jetzt abschließend zum Thema künstlerische Therapien oder die Dinge, die du angesprochen hast durch Tanz oder mal jetzt, die Susanne tanzt immer hier, der Rest von uns tanzt eher nicht so. Ich musste schmunzeln über mich selber, als wir tanzen und singen, dachte ich, na ja, also es ist jetzt nicht ganz authentisch gewesen eigentlich. Was könnte man jemandem sagen, wie mir, wo ich sage, ich kann nicht wirklich malen und tanzen, das ist nichts für mich. Also warum? Was ist da der Unterschied, dass ich das so tue?
Ich mache mal ein Beispiel. Ich mache ganz gerne mit einer Gruppe von Frauen und Männern so Bible Art Journaling. Das heißt, wir nehmen uns einen Bibelvers und dann ist schon erstmal die Frage, wenn ich etwas malen will, brauche ich ein Bild von etwas. Das heißt, nicht nur eine Sprache, sondern auch, was diese Sprache mir bedeutet. Welches Bild tut sich da auf? Hier geht es aber nicht ums Malen. Hier geht es nicht ums Schönmalen. Ich kann einem Dreijährigen einen Stift in die Hand geben, da kommt was raus. Da passiert irgendetwas. Nur übers Verstehen hinaus bringe ich etwas mehr aufs Papier als das, was ich sagen kann. Das heißt, ich kann mir nachher die Bilder von den anderen anschauen auch. Und wir stellen fest, wir lesen alle dieselbe Bibelstelle, aber es tun sich ganz unterschiedliche Welten auf. Und darin Einblick zu gewinnen, das ist oft neu und spannend. Also welcher Satz bei wem wie ankommt, welcher Vers geht weit über mein eigenes Erleben hinaus. Und manchmal auch in Ergänzung finden wir ganz spannende Aspekte, weil es ja Stückwerk ist. Jeder hat nur einen Teil, einen Puzzleteil und wir brauchen einander, um das Bild größer werden zu lassen, also mehr von der Wahrheit zu ergreifen und auch das, wie du gesagt hast, zu prüfen, was ist das, was nicht nützlich ist oder was nicht der Wahrheit entspricht, am Wort Gottes prüfen zu können und auch auszusortieren. Das ist ein wichtiges Übungsfeld. Das kann ich in einer kleinen Gruppe machen, im Hauskreis machen. Das kann ich auch mit künstlerischen Mitteln zum Ausdruck bringen. Aber es geht darum, sich zu erleben und das Wort Gottes zu erleben.
Über das rein logische, sprachliche Verstehen von einem Text hinaus, dieses, wie nennt man das, intuitiv oder mit dem Bauch oder mit dem...
Ich würde sagen ganzheitlich, denn wir sind nicht nur Kopf. Also ja, wir wollen manche Dinge verstehen und müssen auch Dinge teilweise verstehen, aber es ist noch gar nicht nützlich zu wissen, okay, ich sollte 3 Liter Wasser am Tag trinken, deswegen habe ich es noch lange nicht gemacht. Und ich weiß auch noch immer nicht, wann. Also wann, wo kommt der Impuls her, es zu tun? Der Impuls ist oft wichtig, um die Handlung zu starten. Das heißt, erlebe ich Durst?
Jetzt und gerade wo? Bin ich nur, also jetzt, wo du drüber sprichst.
Ja, guck mal an. Dann gerne handel. Ich rede auf einem weiter. Schau mal, dein Mann ist ein Gehilfe. Also, es zu wissen ist noch nicht das Gleiche wie etwas zu erleben. Und etwas zu fühlen und auch mit dem Körper nach einer Handlung auszuführen, das macht es ganzheitlich und das macht es rund. Mhm. Manche versuchen, Dinge mit dem Kopf zu lösen, weil es scheinbar erstmal die sichere Variante ist. Mhm. Also fühlen kann herausfordernd sein, erleben kann herausfordernd sein. Mhm. Körper nicht wahrzunehmen kann an manchen Situationen total sinnvoll für eine kurze Zeit gewesen sein, aber nicht langfristig als Gesamtstrategie. Mhm. Der Mensch ist mehr als nur denken.
Ja, ja.
Und das darf wieder zusammenwachsen.
Das war ein fantastischer Abschlusssatz. Der Mensch ist mehr als nur denken und das darf zusammenwachsen. Ganz, ganz herzlichen Dank für gestern, für heute. Und dass du uns einfach inspiriert und zum Nachdenken gebracht hast. Wollen wir Jana einen Applaus schenken? Dankeschön. Danke dir. Ja, und wie ihr wisst, wenn ihr schon mal da wart, wir schließen keinen Gottesdienst, ohne dass wir Gelegenheit geben, dass Menschen Jesus ihr Herz geben. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen und mit mir ins Gebet zu gehen. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du, um zu meiner Metapher von vorhin zurückzukommen, was Gott betrifft, die Watte noch im Ohr hast. Vielleicht bist du aber auch neugierig geworden und möglicherweise hast du Jesus auch schon mal dein Leben gegeben, aber du weißt, so richtig dich dran bin ich gerade nicht. Aber du hast Freude, du hast eigentlich Sehnsucht und du spürst dieses Ziehen vom Heiligen Geist. Und eigentlich möchtest du einen Schritt auf Gott zu machen. Und ich weiß nicht, ob wir Melanie genau am Keyboard haben können. Ich versuche mal so ein bisschen, der Bernd ist immer so kühn, mich hier hinzustellen. Und ich werde einfach mal kurz beten und warten, weil ich möchte die von euch einladen. Ich bin jetzt von der Bühne nach unten gekommen und Schritt auf euch zu. Jesus hat einen langen Weg zurückgelegt, um uns zu retten vom Himmel auf diese Erde, aus der Herrlichkeit in ja, das Schlimmste, was ein Mensch jemals erlebt hat, bis hin zum Tod am Kreuz. Aber er ist nicht da geblieben, er ist auferstanden, er ist lebendig und er ist durch seinen Heiligen Geist hier. Und ich möchte einfach kurz für uns als Versammlung beten und dann einladen. Du kannst auch gerne jetzt schon kommen, wenn du weißt, heute sollte ich Gott mein Leben neu oder zum ersten Mal ganz bewusst in die Hand legen. Und Vater Gott, ich möchte dich einfach einladen, dass du das, was wir heute empfangen haben von dir, durch meine ja, kurze Predigt, durch ein bisschen Bibel, mein Zeugnis, durch das, was Jana geteilt hat oder das, was du unabhängig von Menschen gesprochen hast, was du in der Lobpreiszeit zu Beginn oder durch Bernd bei der Moderation schon gesagt hast. Ich bete, dass das versiegelt wird, dass wir das behalten, was wir gehört und aufgenommen haben. Ich bete, dass der Teufel nicht kommen kann, es wieder klauen kann, sondern dass das, dieser Same deines Wortes, diese Gedanken, die du uns geschenkt hast, diese nützlichen, segensreichen Gedanken, ich bete, dass sie Wurzeln schlagen in unseren Herzen und dass sie uns stark machen für den Alltag, dass sie uns reinigen von schlechten Sachen und dass sie uns freisetzen, mehr und mehr die Person zu sein, die dir im Sinn ist, als du uns gemacht hast. Ja, mehr und mehr zu unserem wirklichen Ich zu werden, das du erschaffen hast. Und ich bete, Herr, dass wenn Menschen heute Morgen da sind, die einfach dich bekennen sollten hier mit mir, hier vorne, dass du ihnen jetzt den Mut schenkst, auch zu kommen. Und das einfach ja, durch eine Handlung auszudrücken. Ich möchte heute mich neu oder überhaupt das erste Mal ganz bewusst für diesen Gott, für Jesus entscheiden. Ja, und ich warte und guck einfach mal, ob jemand kommt.
Ist jemand da, der das bezeugen mag, der mit mir hier vorne stehen und beten möchte? Bist du da? Dann sei mutig. Trau dich. Ist egal, was die anderen denken. Die meisten von denen haben das auch schon mal gemacht oder mehrfach gemacht. Ich auch. In Karlsruhe haben viel mehr Leute zugeguckt damals, als ich da vorne gelaufen bin. Es war mir so egal. Es ist so egal, was Leute denken. Okay, vielleicht ist jemand zu Hause da. Und vielleicht stehst du innerlich hier vorne, aber die Füße bringen es gerade nicht. Das ist auch okay. Ich will trotzdem beten und ich lade uns ein, auch die, die das schon oft wiederholt haben, lasst uns die unterstützen, die es vielleicht mehr brauchen heute Morgen. Lasst uns das mitbeten. Sprech mir doch nach, wenn es vom Herzen ist. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für mich an diesem Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich gerettet hast und mit deinem Blut meine Schuld bezahlt hast. Jesus, ich entscheide mich heute. Ich will dir mein Leben geben. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. So, wenn du denkst, ich hätte nach vorne gehen sollen, dann kannst du dich outen gleich. Oder während dem Abschlusslied am besten. Zu Stefan und Anna Maja sind zwei wunderbare Menschen, die gerne noch für dich beten und dich unterstützen bei deiner Entscheidung. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Danke, liebe Jana. Und ich gebe wieder zurück an dich, Bernd.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Trümper.